At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Anmoderation des Tages. Wir haben einen brandneuen Partner, nämlich Havesco. Das ist das hanseatische Wein- und Sektkontor. Und man merkt schon, das ist ein echter Hamburger Jung. Mit einer langen Tradition, fast so alt wie Lars oder das Hamburger Abendblatt, feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Und dieser Hamburger Jung hat uns heute eine echte Hamburger Dern geschickt. Auch wenn sie eigentlich aus Bayern kommt, ist Michaela Daffner Einkäuferin bei Havesco und macht so ganz nebenbei auch noch ihren Master of Wine. Zum Alkohol ist sie gekommen, so wie ich, nämlich über das Bier trinken, hat dann aber den Pfad der Tugend gefunden und ist Südafrika-Fan und Markus Schneider-Fan und hat uns heute vier tolle Weine mitgebracht. Und welche sind das denn? Und erstmal herzlich willkommen, Michaela.
Ja, hallo, freut mich. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja.
Vielen Dank. Was ist das jetzt? War jetzt eben mit wie Havesco, wo steht Havesco nochmal?
Hanseatisches Wein- und Sektkontor.
Und warum hast du das zweite Mal das anmoderiert? Weil du nämlich, das muss man weil, sagen, weil, beim ersten Mal, weil es beim ersten Mal altersrassistisch war, was du gesagt hast.
Das war auch beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal war es auch altersrassistisch, was ich.
Weil wenn Havesco 60 ist, ist es ja weit entfernt von mir.
Wie alt bist du denn?
Jünger. Okay, nicht.
Doch.
Schon. Gut, okay. Wir freuen uns ja sehr. Und ja, Entschuldigung.
Ja. Genau, aber was?
Womit legen wir los?
Was kommt heute auf den Tisch?
Geht so schnell, einfach so bumm, kann man noch ein bisschen, sag mal, Havesco, wie viel, das will man mal wissen, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen. Wie viele Weine habt ihr im Sortiment? Hast du das auswendig drauf?
Ich kann nicht die genaue Zahl sagen, aber es sind über 5000.
Wow, 5000. Und Schwerpunkt?
Schwerpunkt ist, ja, Italien, Deutschland, Frankreich, Europa auf jeden Fall.
Gibt es auch einzelne versprengte österreichische Winzer?
Gibt es natürlich. Das ist ein ganz, ganz tolles österreichisches Sortiment, tatsächlich.
Ja, ich glaube, wir haben einen neuen Dauergast hier. Jetzt hier. Ich habe das Gefühl mit der Michaela.
Das war ja so ein bisschen so, dass ja, österreichische Weine waren jetzt bei Silkes Weinkeller, war das eher so wirklich so ein Randthema. Ne?
Ja, die hat nur das Weingut Pfaffel, das ist ein großes Weingut aus dem Weinviertel, die auch wirklich gute Weine machen. Aber es haben viele unserer Hörer schon auch geschrieben, Mensch, ne, Österreich ist auch so bunt und da gibt es so viele tolle Persönlichkeiten und die wollen wir natürlich alle kennenlernen. Aber nicht nur das, ich meine heute, Michaela, muss man sagen, ist ein Land, das wir auch noch bis jetzt wenig bearbeitet haben. Du hast was jetzt genau mitgebracht?
Ich habe heute vier Weine aus Südafrika dabei. Zwei Weißweine, einmal von ja, das ist eine Kooperation von Markus Schneider aus der Pfalz. Der war ja hier auch schon mal zu Gast.
Ja. Mehrfach war.
Mehrfach sogar mit Dani Steidler von Kappsicht. Mein Gut in Stellenbosch. Und dann habe ich noch zwei Weine vom Weingut Böckenhautskloof in Franschhoek. Unter anderem Chocolate Block. Vielleicht habt ihr von dem Wein schon mal gehört. Das ist ein sehr bekannter Markenwein aus Südafrika.
Ja, ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Markenweine Südafrikas und das finde ich schon mal spannend, weil das viele wahrscheinlich auch kennen, dass wir den heute auch
erklärt uns doch nochmal Südafrika. Das ist ja sowas, ich muss an dieser Stelle irgendwie an viele denken, viele Hörer, die immer wieder schrieben über Südafrika und viele, die mich auch angesprochen haben, oh, wir trinken so gern Chenin Blanc und sonst was alles. Südafrika, ist das ein relativ neu entdecktes Weinland aus deutscher Sicht oder ist das immer schon so gewesen, aber es war immer nur die Spitze, die Avantgarde hat das getrunken, weil auf einmal hat man das Gefühl, man ist, egal wo man hinkommt, die Leute haben südafrikanische Weine im Kühlschrank stehen.
Ja, ich glaube tatsächlich bei den deutschen Weintrinkern ist es wahnsinnig beliebt, schon länger. Das ist uns aufgefallen, wir waren letztes Jahr in Südafrika für eine Einkaufsreise. Das sind ja die Vorteile an diesem Job. Und da sind uns sehr, sehr viele deutsche Weintouristen auch begegnet. Es ist wirklich auffallend gewesen, wie viele Deutsche dahin fahren, auch vor allem über den deutschen Winter und sich da das Leben ja gut, sich da gut gehen lassen. Also ich glaube, Südafrika selber ist ja ein sehr, sehr altes Weinbauland. Man zählt es eigentlich immer zur neuen Welt, obwohl es gar nicht neue Welt ist. Da ist Weinbau, glaube ich, schon länger, wird Weinbau schon länger betrieben als in den meisten europäischen Ländern. Und in Deutschland, glaube ich, schon auch sehr etabliert, schon länger.
Es gab ja auch, das hatte ich gelesen, als wie hieß nochmal dieser coole Surfer, der bei uns war. Ich kann es nicht
sagen. Sebastian Beaumont.
Sebastian Beaumont.
Von der Walker Bay, ganz im Süden, ja. Aus Hermanos da. Ne?
Ja. Ja, super. Also super Typ, fand ich irgendwie. Und demzuge hatte ich gelesen, dass das irgendwie wegen der Apartheid ja auch erst seit den, also mit dem Ende der Apartheid, war ja irgendwie 91 oder so, dass es vorher eigentlich geächtet war auf anderen, also auf europäischen Weinkarten. Mhm. Ist das etwas, wo man, ich meine, 1991 ist ja jetzt schon ein paar Tage her, aber ist das etwas, was immer noch nachwirkt, also wo die immer noch Aufholbedarf haben, so im internationalen Vertrieb, oder ist das eigentlich inzwischen durch?
Ja, die Apartheid hat halt dafür gesorgt, dass auch der Weinbau sehr rückständig war. Mhm. Man hat da jetzt nicht wirklich moderne Kellertechnik betrieben, es war alles sehr rückständig, und das hat man auch am Wein gemerkt, da war international eigentlich gar nicht wettbewerbsfähig. Jetzt muss man sagen, es ist komplett anders. Also ich war sehr, sehr beeindruckt davon, wie viele tolle Winzer es mittlerweile dort gibt und wie modern das Land auch ist in Sachen Weinbau und Style. Also es ist wirklich, es macht sehr, sehr viel Spaß, sich durch diese Weine zu trinken, mhm, und sehr viele verschiedene alte Rebsorten zu entdecken, die man in Europa eigentlich gar nicht mehr so anbaut, wie Chenin Blanc ist natürlich eine sehr bekannte Rebsorte, die man ja aus Frankreich kennt, aber es gibt sehr viel Colombard beispielsweise, so eine Rebsorte, die findest du in Europa, in Frankreich nur für Maskenweine, ja, und in Südafrika gibt's so tolle Colombard-Weine, oder Sanson ist auch so eine Rebsorte. Das ist so eine Tradition mittlerweile in Südafrika. Es gibt so viele junge Winzer, die diese Rebsorten reinsortig ausbauen und tolle Weine machen. Also wirklich, mich hat das total begeistert, weil ich vorher ehrlich gesagt gar nicht so viel Zugang zu diesem Land hatte als Weinbauland, um ehrlich zu sein. Es war mir ein bisschen.
Auch nicht so viel aus Südafrika.
Ja, ein paar Südafrikaner hatten wir schon.
Südafrikanische Winzer, also deutschsprachige.
Genau. Man muss auch sagen, also jetzt eben auch in meiner Instagram-Timeline sind wahnsinnig viele aktuell gerade in Südafrika oder jetzt auch gewesen.
Ist ja auch gerne.
Genau. Man hat quasi, glaube ich, eine Stunde Zeitverschiebung, also quasi keine Zeitverschiebung. Und das ist natürlich schon, dadurch fahren da viele sehr gerne hin oder haben da irgendwie auch noch ein Haus oder eine Wohnung.
Aber das Risiko, was immer besteht, ein Wein, den du in Südafrika trinkst, ein Chenin Blanc, muss nicht so schmecken, wenn du ihn dann im Februar oder März in Deutschland trinkst.
Oder? Das ist bei allen Weinen so, was vor allem ist, dass die Weine, dass es dort eigentlich wirklich alles relativ günstig ist. Und man dann denkt, auch die Flasche Wein kostet im Restaurant irgendwie 8 €, mhm, und der kostet hier im Restaurant 50 und im Laden irgendwie 20 oder 18 €. Man denkt so, Wahnsinn, also das ganze Essen und dann Rinderfilet kostet irgendwie 12 € oder so im Restaurant. Bei uns jetzt nach der Mehrwertsteuererhöhung irgendwie unter 50 wahrscheinlich schwer zu finden, noch in einer guten Qualität. Da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Und da gibt's auch immer wieder Leute, die glauben, na, sie machen dann selber so einen Transport und überlegen sich. Also, finde ich schwierig. Kenne ich jetzt auch nichts, was richtig erfolgreich ist. Also, man sollte schon generell als Rat immer die Weine hier dann nochmal probieren, wie sie dann einem hier auch schmecken, in den Gefilden, wo man ist, egal. Und wenn es ein Wein aus der Steiermark ist, muss er nicht aus Südafrika sein, um zu wissen, mag ich den hier auch dann. Ne? Also das ist generell, glaube ich, ein guter Tipp. Und vieles ist natürlich dort mit der Atmosphäre und dem Essen, und das ist ein bisschen nebelig, diese Erinnerung dann, wie es dann hier auch ist. Mhm. Wir haben jetzt einen 2022er Chenin Blanc Busch Wines. Michaela, meine zwei Kollegen sind ganz aufgeregt, was eigentlich Busch Wein heißt.
Klingt auch ein bisschen rassistisch.
Erklär es mir noch kurz, Chenin Blanc einzuordnen, in welche Familie? Vergleichbar, wenn jemand jetzt sagt, ich habe noch nie einen Chenin Blanc getrunken, und ich würde sagen, es sind wahrscheinlich etliche. Wo verortet man den?
Ich würde das irgendwo zwischen Chardonnay und Riesling verorten. Mhm. Also schon eine knackige Säure. Jetzt Südafrika ist der Ausdruck ein bisschen reifer, viel mehr tropische, exotische Frucht als jetzt so an der Loire. Aber die Säure ist schon da. Also Ist aber gut, ist frisch, ist knackig, es macht Spaß. Ist ausgebaut normalerweise? Nicht immer. In Südafrika ist die Tradition noch mehr da, dass man da wirklich den Holzeinfluss merkt. Das sehen wir dann auch beim zweiten Wein, aber muss nicht sein.
Der ist es jetzt nicht, oder?
Der ist nicht im Holz ausgebaut, zumindest nicht im neuen Holz. Ja.
Buschwein, also schreibt sich dann auf Deutsch wie Buschwein tatsächlich? Wie
ohne C, also nur mit Busch, mit H.
Wie das wird auf Englisch dann, auf Deutsch wird es heißen Buschwein.
Ja.
Ein Wein aus dem Busch.
Nein, kommt, hat also nichts tatsächlich aus dem Busch zu tun, sondern mit der Erziehung der Rebstöcke quasi, dass die ohne Drahtgestell quasi wild wachsend eben sind. Und das ist eben Buschwein. Das heißt, die sind auch relativ niedrig. Das ist sehr rückenschädlich, die zu bearbeiten. Die sind meistens eben auch jetzt nicht so eng beieinander, nicht Zeile für Zeile, sondern das ist eben, muss dann alles Handarbeit sein. Und sehr oft sind die Buschweins, Michael, und du korrigierst mich jederzeit, wenn immer ich irgendwas Falsches sage, wenn eine angehende Master of Wine, dass die oft so ein bisschen einfach wilder sind dadurch und dazwischen auch noch Kräuter und, also, dass die sind einfach nicht ganz so geschliffen und nicht ganz so, würde ich sagen, weiß ich nicht ganz so brav, sondern ein bisschen.
Aber wie macht sich das im Geschmack bemerkbar?
Ja, ich finde oft so ein bisschen herbale, kräutrige Aromen auch. Ja, nicht so geschliffen.
Mhm. Ja. Aber trotzdem natürlich, irgendjemand hat die da gepflanzt.
Ja.
Was, ne? Die wachsen nicht von selber, aber man macht dann nichts. Also man pflanzt die einmal und das war's.
Ja, ungefähr. Man muss da gar nicht so viel machen. Das in Südafrika gibt's deshalb so viele Buschweins, weil eben Wasser ein Thema dort ist. Und wenn man das jetzt, wenn man die Reben so erzieht, dann muss man nicht bewässern oder zumindest nicht so viel. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Das hatte ich vorhin auch. Das haben wir auch zweimal anmoderiert.
Das Gute ist, dass ich schon getrunken habe.
Ja, ich muss noch Auto fahren, fällt mir
und ich rein. Muss sagen, das geht schon gut los. Das geht schon gut los. Nee, das ist, würde ich sagen, ich habe so wenig Chenin. Ich habe einen sehr, sehr guten Freunde, die trinken sehr viel Chenin Blanc. Und ich muss sagen, es ist so eigentlich, zwischenzeitlich hat sich das bei mir zur zweiten Lieblingsrebsorte nach Riesling geschlichen. Eben, weil es genau dazwischen ist. Weil es genau zwischen Chardonnay und Riesling ist. Und das mag ich schon mal sehr gerade. Weil es unglaublich, sehr, sehr erfrischt. Ist auch, darf ich sagen, die richtige Temperatur, Michael. Du hast es top temperiert hierher gebracht.
Ja, kann gerne kälter getrunken werden. Hat 13 Alkohol. Michael, aber was mich interessiert, wie kommt Markus Schneider nach Südafrika?
Er ist ja sehr, sehr gut mit dem Dani befreundet von Kapsicht. Mhm. Und dadurch, dass beide sind ja Winzer, sehr gut befreundet, glaube ich, haben die sich irgendwann mal gedacht, lass uns doch mal was zusammen machen. Also macht ja Sinn.
Aber ist es, ich habe es noch mal gesehen, ist es richtig fett vorne drauf?
Also nee, tatsächlich.
Ganz dezent, Schneider.
Ja, genau. Also er hat ja diverse Weine in anderen Ländern außerhalb der Pfalz. Und Südafrika, soweit ich das verstanden habe, ist so ein Herzensprojekt auch von ihm immer schon gewesen. Da, glaube ich, ist er ja auch sehr oft bei Dani zu Besuch. Und es wird über Schneider vermarktet, aber die Flächen sind von Kapsicht.
Was hat der denn gemacht eigentlich jetzt? Also hier hat der Einfluss auf den Geschmack genommen oder hat er das eigentlich am Ende gar nicht?
Dani?
Nee, Schneider.
Der macht im Grunde den Wein dort. Also er ist auch extra für diesen Wein nach Südafrika geflogen.
Okay.
Hat die Partien ausgewählt und dort den Wein für.
Okay, für also das ist jetzt nicht, weil das Weingut irgendwie von dem Dani ist. Der hat da gar keine Aktien drin sozusagen.
Das glaube ich nicht. Also Aktien hat er schon drin, weil das Ganze ja dort vor Ort ist. Okay. Aber wenn es dann zu dem entscheidenden Teil kommt, die werden sich schon einig sein untereinander. Dann ist eben Markus, der mit seiner Erfahrung und mit seinem quasi Bild auf die Weinwelt, glaube ich, hilft dann nochmal und gibt dann eben, sonst würde er auch seinen Namen nicht raufschreiben. Ne? Also wenn er da jetzt gar nichts damit zu tun hätte, er nur gesagt hat, dann wir machen ein Lizenzprodukt mit meinem Namen, dafür würde er sich nicht hergeben. Das wäre, glaube ich, auch.
Erzähl mal, man schmeckt, es ist Frucht gar nicht. Mhm. Oder habt ihr etwas Fruchtiges?
Also, nein. Also generell ist so bei Chenin Blanc sehr oft hast du so Birne in der Aromatik.
Bisschen
Birne,
okay,
ja. Das ist jetzt, finde ich, nicht so. Es ist eher exotisch. Ja. Es hat eine ziemliche Würze, finde ich. Also fast eine Schärfe. So ein bisschen so Ingwer oder so. Auch auf der Zunge, die bleibt so. Aber er hat so sowas Knackiges, sowas Frisches, was
ein bisschen Karamelliges, also so ganz, oder kommt es von dem Holz einfach nur? Also so ein bisschen sowas, als würde ich gerade so einen richtig guten Bonbon gelutscht haben. Weißt du, so ein bisschen bleibt.
Ja, ich denke so eher so ein Crêpe Suzette oder so, so Orangenschale mit Karamell, so
brauner Zucker. Ja.
Crêpe was? Crêpe Suzette.
Crêpe Suzette. Okay, was ist da drauf? Orangenschale?
Nee, Crêpe Suzette ist im Prinzip so ein Pfannkuchen.
Ja.
Der dann in so einer Pfanne, also erstmal wird Butter karamellisiert und dann mit Orangensaft abgelöscht und dann wird dieser Pfannkuchen da in diesem quasi am Tisch und du wirst schon hungrig. Yeah. Yeah. Das, ist ein klassisches Dessert, das man auch am Tisch durchaus machen kann mit der Kugel Vanilleeis. Ist irre gut. Warm und ein bisschen Contrôle kommt da auch noch rein. Und an das hat mich das jetzt erinnert.
Aber das stimmt.
Das ist gut.
Aber findest du es, also ein ganz bisschen Birne ist dabei, aber schmeckt ihr Frucht da richtig?
Nee.
Ein bisschen so eine Bittermarmelade oder so vielleicht so ein bisschen.
Ja, das ist Orange, also Bitterorange. Ja,
genau. Aber es ist jetzt nicht so diese klassische, dass du jetzt irgendwie Pfirsich oder Stachelbeeren oder irgend sowas hast.
Nee, der ist auf jeden Fall ein bisschen zurückhaltender. Also es ist nicht so eine Fruchtbombe.
Mhm. Und auch cool, dass er nicht so süß ist, finde ich. Das mag ich eigentlich, dass es nicht so
süß ist, er, ne? Er ist schon...
Letztes Mal hat er irgendwas Trockenes richtig abgefeiert. Was war das denn nochmal?
Ach so, trinkst du gerne?
Gigon, das war
ja.
Was ist süße Weine?
Sehr, sehr süß.
Genau, ich trinke ja eigentlich gerne so restsüße Weine. Ich mag das nicht so, also diese Trockenheit, das geht häufig einher mit einer bei mir empfundenen, mit so einem sauren Geschmack. Mhm. Aber wenn die Weine irgendwie daneben noch was haben, also wie der hier jetzt so eine leichte Bitterkeit oder irgendwas, was daneben noch irgendwie existiert, so dann finde ich das schon auch gut, aber das würde mir jetzt auch gefallen.
Da geht der leichte Bittermandel oder das Bitterorange, es gibt eben immer Spannung, wenn am Ende was Bitteres auch ist. Deine Einschätzung, Michaela, ich glaube, viele Leute hier verbinden schon noch Sauvignon Blanc vor allem mit Südafrika. Wie siehst du das, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, für was aus deiner Sicht steht Südafrika im Weißweinbereich?
Ja, für mich eigentlich tatsächlich mehr für Chenin Blanc. International oder vor allem in Deutschland findet man ganz viel Sauvignon Blanc. Aber so die Leitrebsorte ist für mich schon Chenin Blanc in Südafrika. Das hat sich das Land mittlerweile zu eigen gemacht. Und ich glaube, es ist schon eine klassische Expression von Chenin Blanc mittlerweile geworden.
Und ist dieser, wir hatten ja diesen Hope Margaret bei Sebastian Beaumont. Ist das so ein bekannter Wein oder ist das so? Also wir haben ja gesagt Benchmark-Wein, aber vielleicht haben wir es auch noch nachgeplappert. Ich weiß nicht.
Von Chenin Blanc meinst du?
Ja.
Ja, würde ich sagen, ja.
Also wir haben ja jetzt ja dann noch einen zweiten Chenin Blanc, da können wir vielleicht gleich weitermachen.
Sag mal kurz noch so preislich, wo ist der das
natürlich jetzt? Weil du was denkt ihr, sagt das
mal? 8 Euro hast du vorhin gesagt. Nee. Der würde ich schon, das ist wahrscheinlich schon so um die 20 Euro, würde ich schon.
Würdest du zahlen dafür? Jetzt alle hier.
Ja, ja. Also
ich, wenn du ein jetzt neuerdings auch ein Chenin-Experte bist, vom Riesling-Liebhaber zum.
Ich würde 20 Euro zahlen, ich würde sagen realistisch, aber erst 14,90.
Hast du schon geguckt? Ja,
ich hatte drinnen nicht mal.
Ja, 14,90 ist richtig. Okay. Also aber nicht 15, gut. Nein, 14,90.
Das war die Diskussion, die ich hatte mit Axel. Er sagte, Lars, du kannst nicht sagen, dass wir der erfolgreichste Weinpodcast in Deutschland sind. Und ich sagte, Axel, aber die Frage ist ja, was ist unser Ziel gewesen? Unser Ziel ist ja gewesen, dass Leute eben wie Weine trinken, nicht für 3 Euro, nicht für 5 Euro, sondern hochpreisige Weine. Und ich bin gestern nochmal im Supermarkt das Regal abgegangen. Es gibt ja wirklich Weine für 2-3 Euro. Mir war das gar nicht so klar. Es ist ja, und dann fragt man sich, wie schmecken. Vielleicht müssen wir mal irgendwann außer der Reihe eine Folge machen.
Fände ich total geil.
Und diese, aber ich glaube, es.
Nein, ja, aber da dürfen wir auf keinen Fall den Spucknapf vergessen.
Was? Die müssen wir schlucken.
Achso, ich hatte das neulich
bei. Wir betrinken uns bei Aldi. Das können wir mal machen. Wir betrinken uns
bei Aldi. Ich hatte das neulich bei einer wirklich.
Viel Spaß.
Ich bei einer hochkreativen Veranstaltung, wo ein Wein ausgeschenkt wurde, wo du wusstest, okay. Das war ganz furchtbar. Das ist wirklich, und dafür ist es dann auch zu ungesund, muss man sagen, sich das Zeug reinzukippen. Es war aber wirklich geschmacklich einfach eine 6.
Nein, aber da sollte man immer auch nichts trinken. Ja. Oder Wasser.
Oder Bier.
Oder Bier.
Du bist quasi tatsächlich Biertrinkerin.
Ja, mag ich auch gern.
Ja? Ja.
Ich kenne mich mit Bier null aus. Okay. Also ich könnte euch gar nichts über Bier erzählen.
Was ist dein Lieblingsbier? Wenn der Master auch nur ein Bier trinkt.
Ja. Also ich würde eher sagen, ich komme ja aus Bayern, daher immer bayerisches Bier. Always. Also tut mir leid, aber Holsten kann ich so gar nicht.
Weißt du was, aber ganz entspannt, wir auch nicht.
Also, das bittere Böses kann mit dem Bitteren auch nichts
sagen. Wo genau kommst du aus Bayern? Das ist ja ein großes Bundesland.
Ja, ich komme aus Deckendorf. Das ist eine Stadt in Niederbayern. Ich kenne das.
Woher kennt man gerade Deckendorf?
Das könnte ich euch nicht sagen.
Es war gerade ein riesiges Thema. Deckendorf. Ich komme noch drauf.
Ja, komm, da muss eher was gewesen sein.
Du meinst Potsdam.
Ist es Potsdam, Deckendorf? Nein.
Nee, das ist Potsdam.
Nee, das ist schon die Kenntnis, das ist ein Stadtteil von Potsdam, der auch Deckendorf hat. Nee. Achso, Deckendorf in der Nähe von?
Regensburg. Genau, zwischen Regensburg und Passau. So die.
Ja, das ist wirklich, ja, das hört man schon.
Sehr nah an Österreich auch.
Ah. Ja, aber Michael, wenn man jetzt mal hört, also, man hört ja jetzt praktisch gar nicht
mehr. Woher. Bei mir, ja. Bei mir hört man es nicht mehr. Ja.
Genau. Ja. Ist es bei dir auch so, wenn du jemanden, dann sprichst du anders, wenn jemand aus deiner Ecke dann da spricht?
Ja, natürlich. Also meine ja,
auch, Axel, wenn wir erstmal unter uns sind.
Ja, dann wird aber richtig Hochdeutsch gesprochen.
Chenin Blanc. Chenin Blanc 2019, Single Vineyard Wein und der Wein heißt De Cutter. Was sagt euch das?
De Cutter? Der Cutter.
Aber der Cutter könnte auf Englisch, also...
Der Schnittmeister.
Oder von welchem Weingut wird das ja mitgemacht?
Schneider.
Der Schneider.
Witz.
Oh Mann. Ah, Moment. Diese Transferleistung ist jetzt nicht ganz so schnell gekommen, aber sie ist immerhin gekommen. De Cutter, Afrikaans für
Cutter. Der Schneider. Aber De Cutter, das klingt so... Nee, wenn wirklich De Cutter, da denkst du doch sofort irgendwie an Amsterdam, also an die Niederlande.
Ja, so, ja, aber das ist holländisch, also diese südafrikanische, die Sprache, ja. Das hat ja durchaus... Auch die Namen und so weiter, das kommt ja vieles aus dem Niederländischen.
Ja? Ja. Ah, okay. Und hat ja auch irgendwie eine niederländische...
Eine Oranje. Wachskapsel.
Wachskapsel.
Machen auch viele Wachskapseln in Südafrika. Michaela, was denkst du dazu? Also die Wachskapsel, da ist der Kork quasi darunter. In dem Fall ist es auch, glaube ich, ein Presskork oder ein...
Ich finde, nervt total, wenn man es aufmacht.
Ja, aber
Döselt dann so vor sich hin und so.
Nee, aber das ist falsch, weil du musst es einfach aufmachen, ohne irgendwie vorher versuchen zu schneiden, sondern einfach durch die Kapsel durch und dann...
Ach so, dann die Kapsel wegschneiden.
Nein, rausziehen, ja. Okay. Kapsel wegschneiden, das ist wirklich Nervkram.
Ja,
ja. Meins. Und dann fällt auch noch was rein, also einfach so rein.
Hast du hier auch nicht gemacht, du hast einfach aufgemacht, genau. Und dann ist die Kapsel weg.
Relativ gerade fällt die weg. Okay.
Funktioniert aber nur, wenn die Kapsel nicht schon ausgetrocknet ist. Kann mal passieren, wenn man den Wein schon ein bisschen länger im Keller liegen hat.
Wie lange ist Chenin Blanc? Wie lange lässt man den liegen? Kann man den liegen lassen?
Ja, jetzt, ich glaube, so ein Chenin Blanc von der Qualität, das kann man schon ein paar Jährchen hinlegen. 5, 6, 7 Jahre auf jeden Fall. Aber Einstiegsqualitäten lieber gleich
drin. 5, 6, 7 Jahre ab dem Zeitpunkt, wo er auf den Markt kommt. Aber ja. Das ist jetzt 2019, sonst würde man sagen, muss er jetzt eigentlich schnell trinken. Aber
muss nicht, kann man, aber der wird noch ein bisschen besser.
Und ist ganz anders, riecht schon ganz anders.
Total.
Riecht aber ganz anders.
Wonach riecht das?
Also, ja, und wonach schmeckt das? Da ist was drin, wonach,
wo man denkt. Also die Farbe ist schon erstmal, dass du siehst, es ist viel tieffärbiger als der erste Chenin Blanc. Das ist dann der Holzeinsatz. Mhm. Steht das irgendwo, wie viel der im Holz gelegen hat? Ordentlich Holzeinfluss, okay.
Willst du eigentlich rausschmecken, Michael?
Also. Ja, ich sag's dir gleich, wie viele Wochen. Was riecht es? Es riecht ein bisschen, finde ich, ein bisschen nach Hefe, also ein bisschen nach Teig.
Mhm. Er ist auch von der Textur viel cremiger.
Genau, das Cremige ist es, ne?
Mhm. Ordentlich Schmelz. Das ist die Zeit im Holz.
Ja. Auch das, was bleibt am Ende, was ist das, was auf der Lippe so bleibt, der bleibt ganz lange.
Also bei mir bleibt am Gaumen irgendwie so Ananas, ganz schön viel sogar. Also so Dosen, so reife Ananas. Ne?
Ja.
Also ziemlich krass.
Sag nochmal ja.
Okay. Sag einmal noch ja. Das ist immer so. Ja. Das Coole ist ja, das geht dir wahrscheinlich auch nicht anders. Wenn das jemand dir dann quasi, egal, auch ein angehender Master of Wine, geht zu einer Weinprobe, die geführt ist, und dann sagt irgendjemand Sellerie und du denkst so, fuck, ja, stimmt, Sellerie.
Sellerie habe ich nicht.
Der jetzt nicht, mir auch nicht. Aber es ist schön lustig. Ich hoffe, es geht den Leuten zu Hause auch so, dass die dann sagen, ja, stimmt.
Ja, manchmal braucht man jemand anders, der sagt...
Was aber es verändert sich ja oft auch, ne? Also.
Aber die Ananas ist schon.
Ja.
Wirklich.
Wie so ein Ananassaft, ne?
Ja, wirklich.
Wie so
halt dominant.
Wenn du so, wie heißt denn dieser Cocktail da mit Sahne?
Pina Colada.
Ja,
so wie schon. Sahne und Ananas.
Mhm.
Das passt.
Ja.
Aber auch wieder so eine Bitterkeit, finde ich. Ja, also irgendwie, das ist wahrscheinlich
das Holz. Dass es nicht süß übrig bleibt dann. Ne? Ja. Das ist eigentlich wirklich cool, muss man sagen. Finde ich auch. Lustigerweise hat der Wein gleich viel Alkohol wie der andere Chenin. Also beide haben gleich viel Alkohol, aber trotzdem wirkt er eben viel gehaltvoller und stoffiger. Ne? Mhm. Das ist dann eben dieser Holzausbau und ein bisschen die Reife, 3 Jahre länger, 3 Jahre älter schon. Und ist das schon der Top-Wein quasi aus der Range im Weißweinbereich?
Ja, das ist so der Top-Wein, den Markus da in Südafrika produziert. Mhm. Ja. Das ist ja auch ein Single Vineyard, also eine Einzellage. Also nochmal selektierteres Lesematerial.
Mhm. Kostet 29,90. Tatsächlich ist es bei euch so ziemlich schon ausverkauft. Deswegen gibt es es nur noch in dem Paket. Und es gibt auch eine begrenzte Anzahl an Paketen. Also 30 Euro, was sagt ihr für so ein Chenin Blanc?
Ja, ist natürlich was anderes als der erste, muss man ganz einfach mal sagen.
Doppelter Preis.
Würdest du das einfach so trinken, ja? Oder würdest du es zum Essen?
Michaela, was meinst du?
Ich finde so, der erste ist so der Everyday-Wein, ja. Den kann man trinken ohne, muss man nichts essen dazu. Ja. Aber Nummer 2, den Dekutter finde ich schon, das ist ein Speisebegleiter. Mhm. Also der hat auch die Struktur, der hält da auch dagegen. Also kann ich mir gut vorstellen.
Dekutter, sagt man.
Ja, ich spreche jetzt kein Afrikaans, aber ich... Ja. Glaube,
stimmt, ja.
Ja,
okay.
Aber das ist eigentlich was Norddeutsches aus. Okay.
Ja, der ist ganz schön weg, weil es so wenig auch gut. Du sagst, es gibt gar
nicht. Da gibt nicht so viel, nee, das stimmt. Das sind, glaube ich, nur 3000 Flaschen.
Ja, 3000 Liter.
Ja, das ist nicht
so viel. 3000 Liter.
Cool. Aber es ist natürlich schon.
Ich finde, man schmeckt schon, dass das was höherpreisiges ist. So, ne? Aber ich glaube, für 30 Euro würde ich dann. Wahrscheinlich auch wieder was
ab. 2 Flaschen von dem anderen trinken.
Ja, das weiß ich gar nicht. Also,
ja, aber schon gut. Schon sehr gut.
Also ich finde die beide gut. Aber also für 30 Euro hat man so viel Range natürlich. So. Mhm.
Aber weißt du was?
Halt Chenin Blanc.
Aber bei dem muss man sagen, da habe ich dann meinen Freunden, die Chenin Blanc kennen, die würden natürlich den total bevorzugen. Weil ich glaube, an den ersten, im Vergleich erinnerst du dich, an den ersten, genau gesagt, den trinkst du so und hast dann viel Freude mit dabei. Mhm. Aber morgen wirst du sagen, wonach schmeckt der nochmal? Und bei dem hier ist er was anderes.
Mhm. Bleibt auf jeden Fall mehr in Erinnerung und auch gedanklich besser haften, bestimmt. Ich glaube auch, dass es, ich finde, da hast du mehr noch so eine Salzigkeit als beim ersten. Ne? Und das ist zum Essen...
Genau, das schmeckt mir eigentlich an der Seite der Zunge, ne? Diese Salzigkeit. Und da schmecke ich auch total viel, aber ich finde, das schmeckt irgendwie eher bitter. Aber gibt es Bitterrezeptoren an der Seite der Zunge?
Ja, na klar.
Ich finde, ich habe das relativ oft auch mit Chenin Blanc, muss ich sagen, dass man so ein, was Phenolisches hat, das so ein bisschen eine Haptik.
Ein Phenolisches. Aber dieses Grinige.
Das ist schön, ja.
Das Grinige, die Leute, die Babys mögen. Wenn du jemand Baileys magst.
Ja, aber ist er süß oder so?
Ja, aber so von der Textur.
Von der Textur im Mund.
Und dass du so denkst, du hast es ja immer. Es bleibt ja eine ganze Zeit, als ob du diesen Wert das echte lutscht oder so.
Und ich glaube, ja, das stimmt. Und ich glaube auch durch die Reife und den Holzeinsatz, dass die Säure ein bisschen milder ist, weil Säureprobleme haben einfach viele. Ja. Und ich glaube, dass der zweite Wein eher für Leute ist, die sagen, die das ist der körperlicher.
Dieses Säureproblem, die äußert, dann hat man so Magenschmerzen.
Also ich glaube, vieles macht das Hirn. Also. Viele Säureprobleme entstehen im Kopf, glaube ich, bei Menschen, wenn sie das Wort Riesling zum Beispiel hören. Aber dass man irgendwie Sodbrennen hat und sich unwohl fühlt oder man das Gefühl hat, man kann nicht viel trinken oder sogar quasi im Hals schon es sich so ein bisschen kratzig anfühlt durch die Säure. Und da gibt es Leute, die sensibler und welche auch nicht. Ich glaube, vieles macht schon Placebo auch unterstützend dann. Und es gibt natürlich die knallharten Analysewerte, was die Säure betrifft. Und dann muss man aber immer den Zucker dazu auch sehen. Und davon hängt dann die Balance ab. Wenn wir jetzt schon in dieser Thematik sind, Michaela, du quasi machst deinen Master of Wine. Was heißt denn das? Wir haben ja viele auch unserer Hörer, die quasi schon WSET 2, 3, 4 Master of Wine. Wir hatten mit Steffi Hehn jemanden hier, die Master Sommelier ist.
Weltmeister, wie hieß er nochmal?
Marc Almert,
ja,
genau. Ja, Sommelier-Weltmeister. Weiß ich gar nicht, ob der Master of Wine auch ist. Aber quasi, wie weit bist du, was musst du gerade so machen und wann soll es denn die Prüfung geben?
Ja, also es ist grundsätzlich ein langer, langer Weg. Ich habe 2020 angefangen und bin jetzt...
Du musst
jetzt
ja fertig werden,
2020. Ja, würde ich gerne sein. Also es ist tatsächlich... Ich bin jetzt so ungefähr zur Hälfte durch, wenn man das sagen kann. Ich habe im Juni das erste Mal die Prüfung gemacht und habe den theoretischen Teil bestanden.
Glückwunsch.
Gut. Vielen Dank. Ja, cool. Vielen Dank. Praxis besteht ja aus zwei Teilen, eine theoretische Prüfung und eine praktische Prüfung. Die praktische, die muss ich wiederholen. Habe ich jetzt dieses Jahr die zweite Chance wieder im Juni. Man kann ja auch nur einmal im Jahr zur Prüfung gehen.
Und was muss man da alles machen bei der praktischen Prüfung? Oder woran, was war jetzt der Grund, warum das jetzt beim ersten Mal nicht so durchgeflutscht ist? Übrigens, Hendrik Thoma hat seinen Master sogar dreimal gemacht, glaube ich.
Ja.
Also die allermeisten, nur dass ihr eine Idee kriegt, schaffen es eigentlich, keiner schafft es eigentlich beim ersten Mal. Kann man sehr gut vergleichen. Nein, aber dass man das einschätzen kann. Ja. Ne?
Also es ist tatsächlich, Durchfallquote ist ziemlich hoch. Also bei, ich glaube, die Leute, die es beim ersten Antritt schaffen, das liegt so bei irgendwie 5%
ja, oder so.
Das ist super, 5%. Super. Also dementsprechend war ich jetzt nicht überrascht, dass ich da...
Ja, ist ja toll, dass du überhaupt einen Teil geschafft hast.
Ja, da...
Schon echt wirklich stark.
Habe ich auch gut gefeiert danach, als ich das gehört habe. Ja. Aber ja, der praktische Teil besteht aus einer Blindverkostung. Es sind über 3 Tage verteilt. 36 Weine, also jeweils 12. Mhm. Einmal Weißweinprüfung, einmal Rot und dann gemischt. Da kann dann Rosé, Schaumwein oder auch Dessertwein.
Und den musst du dann beschreiben?
Genau.
Auf Englisch?
Auf Englisch. Und die Weine werden in Flights unterteilt. Also zum Beispiel Wein 1 bis 3, Wein 4 bis 5. Die haben dann ein Thema. Und dieses Thema wird dir manchmal vorgegeben. Also man bekommt einen Fragenkatalog vorgesetzt. Und dann steht zum Beispiel Wein 1 bis 3 kommen aus dem gleichen Land. Das ist der Tipp, den man bekommt. Mhm. Und dann muss man die Rebsorte bestimmen, die Herkunft. Qualität ist super wichtig, weil das ja eigentlich in der Realität auch das Wichtigste ist. Also ich muss, eine Blindverkostung hat ja vor allem den Nutzen, dass man Qualität erkennt, ohne dass man beeinflusst wird von Etikett oder vom Preis.
Aber du musst dann sagen, woher es kommt, und sonst werden die abgezogen.
Krass. Ja, genau. Da kann man auch falsch liegen. Also die Klassiker muss man schon erkennen. Wenn man da jetzt einen Burgunder vor sich hat oder ein Bordeaux, dann ist schon wichtig, dass man auch wirklich im Burgund oder in Bordeaux ist. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Syrah aus Swartland ist, dann hat man schon ein bisschen Wiggle Room sozusagen. Man kann da so ein bisschen falsch liegen. Das ist auch okay.
Und das sind dann schon Weine, die auch genauso schmecken, oder ist das dann ein Bordeaux, der auch irgendwo anders sein hätte können, weil der Winzer jetzt denkt, er nutzt nur, keine Ahnung was, Stockinger Fässer und nur Cabernet Franc, und der Wein schmeckt dann ganz anders, als man eigentlich denken würde.
Nee, das machen die nicht. Also es werden dann schon Klassiker wirklich dahingestellt.
Lustig, also nur zur Info, also man konnte zum Beispiel die Sommelier-Weltmeisterschaft konnte man per Livestream verfolgen, und haben die Leute dann auch Weine blind beschrieben, konnte man, und da war eigentlich gar keiner richtig, ne? Also dass man eine Idee kriegt, wie schwer das ist. Also,
wir uns hier, das war eine der allerersten Folgen mit Hendrik Thoma, der hier war, und ihr habt eine Blindverkostung gemacht, auch gemein. Ich weiß noch, ein Rotwein war es.
Ja.
Und wir fragten dann, Michael fragte Hendrik Thoma, woher kommt dieser Rufe? Auf jeden Fall. Und dann kam er irgendwie mit irgendwie Europa, ne? Spanien, Italien und so. Und am Ende war es der Rotwein, den er aus
Neuseeland,
wo er allein Importeur war für Deutschland, den hat er nicht erkannt.
Aber das wollte ich natürlich nicht, das sollte überhaupt nicht gemein sein.
Das zeigt, wie schwer ist, das wollte ich damit sagen.
Genau. Aber selbst Winzer erkennen ihre eigenen Weine nicht in Flights, die einigermaßen vernünftig aufgestellt sind. Und das ist aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass man es beschreiben kann, und schlüssig das wiedergibt. Und das ist eben, das ist schon wirklich schwer. Weil es sind auch teilweise nur Nuancen dann.
Was ist der Unterschied zwischen Master of Wine und Sommelier?
Master of Wine hat keine Service-Komponente. Ein Master Sommelier kommt ja eigentlich aus der Gastronomie.
Aha.
Und Service ist auch ein wichtiger Teil der Prüfung. Das ist Master of Wine, spielt das keine Rolle.
Okay. Also du musst keine Weinflaschen öffnen
und
dekantieren und
das, oder auch Speisebegleitung, das ist da kein Thema, sondern das deckt jeden Bereich der Weinbranche ab, von Weinbau bis hin zum Qualitätsmanagement, Keller, Technik und auch Business. Und beschäftigt sich auch mit so übergreifenden, fast philosophischen Themen. Also ist Wein gesund, ist beispielsweise so eine Frage, die öfter mal vorkommt in der Prüfung. Und dann muss man dann Essay schreiben.
Nach dem Dry January auf jeden Fall generell sehr gut beantworten.
Ist er gesund? Also
nein.
Ja, das kommt darauf an, wen du fragst.
Ja,
aber denk an Riedel.
Die Dosis macht was Gift, die Dosis.
Ja, ist aber nicht gesund. Nee, das muss man jetzt nicht vormachen. Es ist nicht gesund. Also es ist, die Frage ist ja, ob es ungesund ist. Aber gesund heißt ja, du nimmst ein Lebensmittel zu dir. Klar. Aber da muss man sagen, bei fast den meisten Lebensmitteln sind viele Lebensmittel sind nicht gesund.
Aber sieht das die Jury anders?
Nee, da kann man. Ja, es liegt an dir. Wenn du es gut verargumentieren kannst, dass Wein gesund ist, dann würdest du diese Prüfung auch bestehen. Also es kommt auf deine Argumentation drauf.
Absolut.
Macht ja, immer, wenn
du würdest ja auch bestehen, ist bei mir jetzt hängen geblieben.
Ich würde die so unter den Tisch leiten, dass sie gar nicht mehr
geschickt sind. Ja, genau. Mal gucken, wie weit er kommt.
Ja.
Ist witzig.
Ich werde sofort, sagt meine Freundin,
ich darf nicht
einen Krieg ziehen, ich werde sofort erschossen. Und da würde ich wahrscheinlich sofort durchfallen.
Ich finde, der Wein riecht spektakulär. Kann man das sagen?
Der nächste Wein heißt Spektakular.
Er riecht irre.
Aus dem Jahrgang 22. Heißt eigentlich Spektakular bei Chocolate Block. Das heißt, das ist also aus dem gleichen.
Das ist Chocolate
Block. Ja, das ist der nächste Wein. Das ist der letzte Wein.
Was ist Chocolate Block?
Weil so heißt der Wein. So heißt der Wein. Das ist ein Markenwein. Das ist wie Cloudy Bay oder Opus One. Der Chocolate
Block. Und Chocolate Block ist so auch, aber ist es wie Cloudy Bay ein signischer Wein aus Südafrika?
Chocolate Block, ja. Und jetzt haben wir Spektakular, das kenne ich nun gar nicht. Das ist etwas.
Ist auch brandneu.
Okay.
Brandneu.
Jahrgang 22 und es steht drauf, das kann ich schon verraten, wahrscheinlich habt ihr es gleich rausgeschmeckt, 69% Syrah, 16% Grenache, 13% Cinsault und 2% Cabernet Sauvignon.
Was ist das? Ich liebe diesen Geruch.
Sahnekirsch.
Ja.
Er sagt mir heute,
ja. Ja, was soll ich sagen? Soll ich nein?
Kannst du auch sagen?
Ja, habe ich auch irgendwo, aber
wie Michael.
Was würdet ihr denn sagen, was das ist?
Riecht gut, ne?
Finde ich ja.
Riecht mega. Schöne Würze, finde ich auf jeden Fall. Es viel Holz, auf jeden Fall.
Aber er ist auch noch jung, ne? 22, das heißt, wenn er im Holz war, so lange kann er wirklich noch gar nicht auf dem Markt sein dann, 22. Wobei Südafrika jetzt ja quasi erntet, demnächst schon den 24er Jahrgang. Also da kann man schon ab Mai dann 24er Jahrgänge hier haben.
Aber ist schon Kirsche massiv, Kirsche oder nicht? Kirsche.
Habe ich auch, ja.
Ja,
um auch. Die Kirsche im Dorf zu lassen.
Genau. Und was Laktisches?
Sehr gut.
Nicht schlecht, ne?
Ja, nee, das ist wirklich gut, ja. Also so, ja, laktisch würde ich auch sagen.
Was ist laktisch?
Ja, also,
das ist so milchproduktmäßig. Ja,
genau.
Also
Joghurt.
Genau.
Nicht gut. Schlecht. Ja, ist gut.
Geil, ne?
Aber ich habe was Laktisches in der Nase, ist.
Ja.
Da kommst du.
Ja,
zu jeder Master of Weinprüfung kommst du zumindest schon mal durch die Tür. Ist nicht so, dass du vorher abgewiesen wirst und sagst, ich hätte gern Bier, sondern herzlich willkommen, Herr Leonhard.
Schön, dass Sie bei uns sind. Gibt es doch so ein.
Diese Sponge mit dem, dem roten, das meinst du?
Das meine ich,
ja.
Sponge mit dem roten.
Dieses weiße Sponge mit dem roten Streifen.
Ach so, okay. Genau. Ich würde es irgendwie immer als rotes Sponge mit weißen Streifen bezeichnen.
Das ist also das Milchbonbon. Das heißt Milchbonbon.
Ja?
Ja, okay. Das heißt Milchbonbon.
Ja, krass.
Aber das ist gut.
Findet ihr es kitschig süß?
Nein.
Also in der Nase nicht. Ich habe es noch nicht probiert, aber in der Nase finde ich nein.
Gar nicht. Aber die Sponge mit diesen roten Streifen, oder weißen Streifen oder whatever. Da ist das nicht auch Himbeere? Ist hier auch sowas? Oder?
Ich finde, die Frucht ist schon sehr dunkel auch. So viel Kirsche. Aber eine reife Himbeere. Mhm.
Hab ich am Gaumen auch Himbeere.
Mhm.
Es ist schön, ist die Temperatur, in der wir es trinken.
Ja.
Das ist richtig cool.
Ist nicht zu warm. Das ist immer ganz wichtig bei Rotwein.
Der Wein ist auch kräftig, hat einen hohen Alkoholgehalt.
Du hast uns nicht Quatsch erzählt. Rotwein nicht zu warm trinken.
Mm.
Das ist auch wichtig für meinen Schwiegervater. Mein Schwiegervater immer sagt, dein Rotwein ist immer so kalt.
Ja.
Er sagt, weißt du was, warte doch einfach 10 Minuten ab.
Dann wird er so plakativ, so beide Hände um das Glas.
Und dann bei euch ist ja sowieso immer so kalt.
Ja.
Und wir nicht auf 24 Grad heizen oder so. Aber ich finde,
Wir haben ja noch eine Speed-Tasting-Folge, die noch aussteht. die wir aber schon gedreht haben, wo wir einen Rotwein hatten, der eine Traumbewertung bekommen hat. Den habe ich mitgenommen nach Hause und habe ihn dann sozusagen mal nicht in den Kühlschrank gestellt und dann getrunken. Und da hat er ganz anders geschmeckt. Ja.
Das ist echt krass. Obwohl, jetzt ist ja auch, der ist schon ein bisschen wärmer geworden. Ne?
Der wird jetzt, geht ja schnell. Geht Studio schnell. Und im Glas.
Aber richtig gut. Also, wenn man so abends so sitzt und so dreht und so.
Ja, das ist, glaube ich, das kann schon ein Kaminwein sein, wenn es diese Kategorie gibt.
Der Kaminwein weiß ich nicht, aber es ist so, es ist ein, weißt du, was ich finde, was es ist? Es ist ein Übergangswein.
Ein Übergangswein.
Ja, dann liebe zur Übergangsjacke, der Übergangswein.
Wir rutschen jetzt ja ein so UV, lang,
na kurz. Na.
Wir rutschen jetzt halt langsam in dieses März, also Februar, März Stimmung. Ne? Ich glaube, der Winter kommt nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, wie ihr das, ich glaube, es war's. Ich glaube, es war's. Und jetzt ist ja die Frage, welche Rotweine trinkst du jetzt nicht mehr? Ganz schwer, wobei, wie viel Alkohol hat der? Wahrscheinlich auch gar nicht so wenig. 14?
14,5 steht auf dem Etikett. Also, ja, eher Richtung 15 bestimmt.
Da muss man aufpassen, finde ich. Der schmeckt nicht wie 14,5.
Also hätte ich, aber er knallt bestimmt.
Das so ein bisschen, wo man denkt, Chocolate Block ist, weil der hat ja null Chocolate hier.
Da sind wir noch nicht bei. Wir sind bei Spektakulär. Ist doch
ein Kumpel von Chocolate Block.
Ja, aus dem gleichen Weingut.
Genau.
Das Weingut heißt
Birkenhautskloof.
Birkenhautskloof, da scheitern nämlich schon sehr viele.
Das ist ja schon wieder die Niederländer hier, oder was?
Ja,
genau. Nee, ich habe diese Namen auch alle falsch ausgesprochen, bevor ich in Südafrika war. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt von den südafrikanischen Winzern.
Birkenhautskloof.
Sind das dann holländische Winzer, die da
Nicht ganz. Also die meisten Winzer tatsächlich in Südafrika sind Afrikaner, Afrikaans, Abstammung und sprechen dementsprechend, ich glaube, Afrikaans ist ja so eine Abwandlung vom Holländischen, soweit ich das richtig verstehe. Und dementsprechend haben die Weingüter auch alle solche Namen, Afrikaans-Namen.
Okay. Und sag mal, dein Job ist es, durch die Weltgeschichte zu fliegen und ein bisschen Wein zu trinken und dann zu sagen, oh, der ist gut und der gefällt mir. Und
so. Genau. Braucht ihr da noch, genau so. sucht ihr da noch Leute? So, sucht ihr da noch?
Genau so. Nee, also es ist schon ein bisschen stressiger als das, aber es ist schon auch ein wichtiger Teil, zu den Winzern zu fahren.
Mhm. Warst du schon bei Bon Jovi?
Ich noch nicht, nein.
Also bei...
Fährst noch hin?
Vielleicht, ich hoffe. Ich hoffe, dass ich da mal...
Hast du Schwein mal probiert von...
Habe ich, ja.
Hampton Water,
ja.
Und wie findest du denn?
Ja, ich finde, also Rosé ist immer so ein bisschen, ja, kann man machen, wenn man im Sommer bei 30 Grad am Pool sitzt.
Also in Hamburg
stört Tage. Halt keinen, ja, ja genau. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so eine Kategorie, die ich so oft trinke, um ehrlich zu sein.
Wir haben damals ja auch um Worte gerungen, als Jean Bon Jovi uns gegenüber saß und wir haben den Wein nicht...
Ja, du hast zum Worte gerungen.
Ja, ich habe den Worte gerungen, weil ich gesagt habe, nice. Aber ich meine, ich fand auch, der Wein war ja, also das war jetzt nicht...
Ja, der ist gut. Das ist.
Naja, du hast auch hinterher, als die Kameras aus waren...
Nein, der Wein ist gut. Perfekt. Also gut ist er. Der müsste 2 Euro günstiger sein, aber muss Bon Jovi auch noch was mitverdienen. Aber den Wein finde ich schon in Ordnung. Also da haben wir... Aber ihr habt ja zum Beispiel auch bei euch im Portfolio Miraval hier von Brad Pitt. Hast du den schon getroffen?
Nein. Ich habe auch gehört, wenn man, wenn Brad das Weingut...
Brad, wie seine Freundin.
Wenn Brad, ist wie ich ihn nenne.
Brad Boy.
Wenn der ins Weingut will, weil er da Urlaub machen will, dann müssen auch alle weichen. Also dann darf man da nicht hin. Das wird dann schon...
Ja, das ist doch schon wieder...
Aber Brad, wir würden gerne morgen ernten. No, I'm coming. Aber morgen wäre perfekt. No, I'll make here 2 weeks vacation.
Sag ich nochmal jetzt hier, ich finde das ganz gut. Das ist auch, das ist nicht nur Übergangswein, sondern auch vielleicht für ein Wein für alle, die ganz schweren Rotweine. Die auch dieses, was wir manchmal so nicht mögen. Was kostet der?
15,90.
Nein.
Und das war ja auch echt ein guter Preis. Aber ich glaube schon ein reduzierter Preis, aber das ist der Preis jetzt aktuell, den der Wein kostet.
Ja, genau. Genau, da ist halt jetzt bei uns... Das ist eine große Aktion, weil dieses Projekt exklusiv bei Havesco ist. Wir hatten den Winzer Mark Kent vom Weingut Birkenhautskloof mal getroffen und eben diese, wir hätten gern Wein, der so schmeckt wie Chocolate Block und aber vielleicht
nicht so viel kostet.
Günstiger ist.
Ja, okay. Genau. Und dann sagt ihr Spekulatius, passt zum Chocolate Block und dann heißt das
Spektakel. Nee, tatsächlich heißen die Fässer, Mark Kent lässt sich ja Fässer selber von der Tonellerie Sylvain in Frankreich fertigen für diesen Wein, Chocolate Block.
Also die Karte dann von Frankreich nach Südafrika?
Genau, das wird
leer oder
leer. Das wird dann von Frankreich nach Südafrika gebracht.
Ja, ich meine, das ist also Logistik ist ja versucht ja schon auf geringem Platz relativ viel Material zu transportieren. Und wenn du leere Fässer transportierst,
wiegen nicht so viel, aber
nee, das stimmt.
Ja,
aber gut, aber ja.
Ja, das macht er und das Fass hatte sich auch schützen lassen mit dem Namen Spectacular. Und
so heißt schön, das Fass.
So heißt das Fass.
Sieht schön aus, muss man sagen. Ne? Sieht wirklich, also wenn du es so hinstellst, irgendwie sieht nicht aus, sieht wie so ein modriger Rotwein, sieht einfach aus wie ein moderner.
Sehr schlicht, ja. Sehr.
Gefällt mir.
Und es eignet sich wunderbar, um Widmungen auf dem Etikett zu hinterlassen.
Oh ja, cool. Schönes Geschenk, so Happy Birthday. Ja,
Weihnachten ist er bald.
Nein, Michael.
10 Monate.
Ich würde da Toilettenspüler rein irgendwie drauf machen.
Was willst du drauf machen?
Okay, lassen wir das.
Kann man auch schon, glaube ich. Ja, aber sehr spektakulär. Jetzt bin ich auch schockiert. Jetzt müsst ihr jetzt einen Schockelblock. Wieso ist das so bekannt geworden? Weil das ein cooler Name ist oder weil das ein guter Wein ist oder weil das ein tolles. Also, Schockelblock, so heißt. Nochmal?
So heißt dieser Wein.
Der Wein.
Genau.
Und der Winzer heißt.
Böckenholz-Klof, aber ich bin mir sicher, von 100 Leuten, die du fragst, wer macht Schockelblock, wissen es die meisten nicht oder können es nicht aussprechen. Also, das ist.
Schockelblock ist eine Kombi, was ist da drin? Also, was ist das? Also, weil Cloudy Bay ist.
Steht auch drauf, übrigens. Steht auch drauf. Ist also recht angelehnt. Oder Spectacular ist recht angelehnt an diesen Chocolate Block. 77 Syrah, 9 Grenache, 18 Sauv, 5 Cabernet Sauvignon und interessant, 1% Viognier, ein Weißwein-Rebsorte, die auch da drin ist. Michaela, wieso macht man das?
Das ist ja so eine Tradition an der Rhone und daran orientiert sich auch dieser Wein oder sehr viele südafrikanische Winzer orientieren sich an der Rhone. Ich glaube, Syrah co-fermentiert man mit Viognier an der nördlichen Rhone, um einfach nochmal so ein bisschen leichtere, florale Aromen in den Wein zu kriegen. Und das sieht man heutzutage auch noch relativ oft in Côte Rôtie an der Rhone. Und da haben sich auch die südafrikanischen Winzer
dafür. Auch in Australien habe ich das schon gehabt.
Das gibt es auch
oft, ja. Bis zu 3% Viognier, also eine Weißweinrebsorte im Rotweinblend drin. Und ich lese jetzt gerade hier deine sehr charmante Kollegin Caroline hat mir das schon zur Verfügung gestellt, damit ich glänzen kann hier, dass vom Chocolate-Block über das? 1 Million Flaschen produziert werden. Also das ist tatsächlich.
Aber erklärt uns mal, weil das ist ja so, ganz bei Cloudy Bay sagst du, das ist der neuseeländische Sauvignon Blanc.
Ja.
So,
weil wir ein paar Millionen übrigens, eher wahrscheinlich produziert.
Und nochmal sagen, danke für den Tipp, Michael, wir haben es falsch gemacht. Man muss es schnell trinken. Wir haben jetzt Cloudy Bay, 2-3 Jahre alte Cloudy Bays bei uns im Keller. Das schmeckt nicht mehr wie Cloudy Bay. Das ist wirklich
die Frische und dadurch ist noch ein bisschen.
Aber hättest du mal, danke, dass du mir den Tipp nicht gegeben hast, dass ich damals sagte, ich hätte 18 Flaschen gekauft. Ich lager die wie so ein blöder, wirklich ein Riesenunterschied.
Ja, aber du bist natürlich vom Riesling-Liebhaber zum Chenin Blanc-Experten gewandelt. Und das Wort Sauvignon habe ich jetzt nie mehr gehört in den letzten Jahren.
Das war meine Frau, die das liebt.
Ja. So, aber jetzt hat sie sich entliebt.
Wo, das kann auch noch ganz andere Folgen haben. Aber dieses Chocolate Block, wofür steht das? Weil das ist ja, jetzt steht ja nicht für Syrah.
Nee, das ist eigentlich ein Markenname. Und ich glaube, einer der Gründe, wieso dieser Wein so erfolgreich wurde, weil die Leute sich sofort was drunter vorstellen können, wie dieser Wein denn schmecken soll.
Ja, aber schmeckt er so?
Da ist, er hat schon was Schokoladiges an sich, aber das haben ja viele kräftige Rotweine. Das ist.
Aber das ist eben total einprägsam, Chocolate Block. Das merkt man sich total. Easy ist international. Und zum Beispiel, weil wir jetzt gerade waren auch bei Stars, Brad Pitt, also Bono, Ed Sheeran, Morgan Freeman, waren schon am Weingut und haben unterschrieben für Chocolate Block und wollten das auch mal dort vor Ort probieren. Also das ist wirklich international, wirklich bekannt. Und ganz sicher kennen viele unserer Hörer diesen Wein. Und deswegen wollen wir jetzt mal drüber sprechen, wie euch denn schmeckt, wie der riecht und was auch immer. Der kostet natürlich ein bisschen mehr als der kleinere Bruder, 25 Euro.
Okay, aber das ist ja, wenn man jetzt Morgan Freeman und so weiter hört, also das...
Ja, aber nur 1 Million mal 25, ist ja schon mal, 25. Das ist also für super Premium-Bereich in Südafrika und das muss man sagen, 25 Euro für südafrikanischen Wein ist nicht wenig Geld und das in dieser Anzahl, das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, aber denn 1 Million Flaschen ist das, warte, ich muss mich auch aufschalten, 1 Million Flaschen ist ja, ich muss die Kamera anschalten, damit man mich sieht, während ich rede, weil man kann das ja auch bei YouTube sehen, viele wissen das offenbar noch nicht, weil unsere Hörerzahlen bei Spotify und Co. noch sehr viel höher sind,
aber ich habe gesehen,
wer Michi in voller Schönheit
und interessant
sehen will, kann es bei YouTube.
Aber Leute, 20.000 alleine in der Folge rein mit den reifen Rieslinge. Die reifen Rieslinge, die haben es gebracht.
Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, diese Folge.
Ihr fallt in dieses Muster von Weinprofis, die immer bei Weinproben über andere Weine reden, die nicht am Tisch sind.
Okay, Entschuldigung. Ja, am Tisch.
Also Weinprofis, habe ich gerade gesagt.
Man sagt, ich finde so, aber ich hätte jetzt gedacht, ich schmecke, du hast recht, so ein bisschen Hauch von Schokolade schmecke ich, aber ich schmecke auch wieder ganz viel Kirsch.
Also es ist lustig, weil es ist die Rebsortenkonstellation ist ähnlich, der Jahrgang ist identisch, der Alkohol ist auch identisch. Also jetzt
auch 14,5.
Auch 14,5, ja.
Also jetzt ist die Cuvée ein bisschen anders. Tatsächlich kommt das Spectacular aber aus den gleichen Fässern wie Chocolate Block, ist einfach am Ende dann ein bisschen anders cuvetiert worden.
Aber ich verstehe, warum Leute das mögen. Ich verstehe, ich glaube, das ist so ein Rotwein, da kannst du quasi nichts mit falsch machen. Da wirst du 9 von 10 Leuten werden sagen, den finde ich cool.
Ah, okay.
Oder meinst du nicht?
Glaube ich auch.
Du hast verkauft ihn? Chocolate Block?
Nee, aber ich werde viel nachgefragt. Kann ich den bei Ihnen kaufen? Also wirklich, ist einer der Weine. Und ich finde es jetzt am Gaumen krass, der Unterschied. Es wirkt, also für mich wirkt es jetzt frischer am Gaumen. Ich weiß nicht, jetzt kann ich sagen, sie sind die 3% Viognier oder 1%, ja. Aber es wirkt, vielleicht ist auch in der Jugend, es hat ein bisschen mehr Energie, finde ich. Es hat ein bisschen mehr Spannung, es hat ein bisschen, und er wirkt ein bisschen leichter. Also ich finde, der Spektakulär ist wirklich so der Kamin, dickes Buch, ja, und der ist so, oder dünnes Buch,
dünnes keine Buch.
Ahnung, weiß ich nicht. und der, ich finde, der hat mehr Frische.
Finde ich auch, ja. Ich finde auch, der hat so einen Hauch seriöser, wenn man es.
Also vielleicht ist es ausgewogener, kann man das sagen? Also ich finde, der geht so leicht runter, ohne dass ich jetzt.
Ohne Trinkwiderstand.
Ja, das auch, aber. Eigentlich auch ohne, dass ich jetzt besonders irgendwas rausschmecke an Geschmacksspitzen.
Sehr harmonisch wäre das was Positive.
Ja.
Langweilig meinst du nicht?
Nee, langweilig meine ich nicht. Also mir schmeckt.
Geschliffen, ja. Nichts, was so.
Ja, aber das hatten wir oft, dass also auch dann, wenn Weine älter werden oder ältere Jahrgänge, dass man das Gefühl hat, dass das halt alles in sich mehr noch zusammengewachsen ist, so ungefähr.
Das ist ja auch ein absolutes Qualitätsmerkmal.
Ja.
Also ich habe den Wein in meinem Leben noch nicht auf der Karte gehabt.
Ah, ja. Hast du ihn schon mal getrunken?
Es ist wirklich lange her. Also ich habe mich wirklich auf gefreut.
Wie kann das denn sein? So ein bekannter Wein?
Ja, weil mich das nervt. Also
wenn dann Leute fragen, überlegt ihr dann nicht deswegen?
Nein, dann sage ich, kann man machen, können sie woanders machen, bei Leuten, die sich nicht so mit Wein beschäftigen, weil das ist ja ein...
Aber nur weil es ist...
Das ist ja safe. Das, der das der ist, Tipp ist ja...
Das ist so die Arroganz wie bei Kritikern, Kulturkritikern, die sagen mal... zu Hilfe Fischer gehe ich nicht, wir gehen ja alle hin. So.
Da geht man aber auch wirklich nicht hin.
Weil Leute, wenn da viele Menschen hingehen, könnte das ja vielleicht ein Kriterium sein, dass es offensichtlich vielen Menschen gefällt. Und
ja.
Viele Kulturkritiker neigen ja dazu,
stimmt.
Dieses Theaterstück ist sehr gut, es haben zwar nur 5 Leute gesehen, aber es ist viel besser. Ja.
Aber ich meine, aber erstmal Helene Fischer, Beispiel, so, also ich das glaube, Beispiel, nein, ja. Aber ich glaube, dass viele Leute, die von sich behaupten, dass Musik ein Teil ihres Lebens ist, nicht zu Helene Fischer gehen.
Oh.
Also, oder die sich ernsthaft mit Musik beschäftigen. Ich meine, man kann ja Musik hören aus vielen verschiedenen Gründen. Aber es gibt ja Leute, die sich sozusagen, also ne, ähnlich wie mich, die sich mit Wein beschäftigen, sich mit Musik beschäftigen. Und ich glaube, dass diese Leute vielleicht eher nicht zu Helene Fischer gehen, weil Helene Fischer schon sehr eingängige Musik macht. Und vielleicht.
Was spricht gegen Weine, die Menschen schmecken?
Ja, also ja, das stimmt. Und es muss ja einen Grund geben, warum so viele das kaufen. Ja. Mein Ansatz ist immer, ehrlicherweise, ich probiere so viel und mache so und habe so viele unterschiedliche Dinge, vielleicht Entdeckungen, die man nicht so kennt, dann brauche ich nicht auf diese Safe-Dinger zurückgehen, die es überall auf jeder Karte gibt, sage ich mal. Jetzt probiere ich den Wein und ich begeistert weiß ich nicht, aber ich bin echt, also ich finde den Wein richtig gut. Ja, und würde auch sagen, ich verstehe komplett, da bin ich auch bei dir, warum Leute das trinken, weil, also da wirst du niemanden haben, der das nicht mag. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also beide nicht. Das ist
ja auch eine Leistung ist, so einen Wein herzustellen.
Und das wird ja einen Grund geben, warum so viele Flaschen verkauft werden. Was will man ja auch? Ich habe die Weinkarte, ich habe ein Gespräch und will irgendwas bestellen, was allen schmeckt und wo ich die Weinkarte schnell weglegen kann und wo die Leute sagen, oh, das hast du aber gut ausgesucht. Mhm. Oh, danke dir. Oh, das war ein toller. Danke dir. Oh, der war fein. Oder die Leute sagen, Chocolate Block. Okay, aber der kostet ja schon wieder. Danke dir. Ich höre das ständig. Ne? Also von daher, im Restaurant ist das...
Im Restaurant sein, Leute. Gutei.
Ich könnte das besser.
Letztes Mal hast du es richtig ausgesprochen.
Kutel.
Ja, perfekt.
Herr Kutel.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Ich bin Ihnen so dankbar. Richtig Leute, die sich richtig bei dir, die dich herzen am Ende, ja.
Bisschen schon. Muss ich mich jetzt schlecht fühlen? Nein, aber ja, wir haben doch, ich versuche Ihnen einen tollen Abend zu machen. Und wenn so ein Wein, weiß nicht, was der auf der Weinkarte kostet, 50, 60 Euro, das ist ja auch schon Geld, wenn man dann eine Freude hat, glaube ich. Aber eben mein Ansatz wäre zu sagen, wir zeigen Ihnen andere Sachen. Andererseits gibt es natürlich auch Leute in Südafrika, die unseren Podcast hören, Leute, die einfach, Chocolate Block wird man auch relativ häufig finden irgendwo auf Karten und auch in Weinregalen. Und jetzt probieren wir mal den aktuellen Jahrgang, den 22, haben daneben einen kleinen Bruder, der nochmal einen Zehner weniger kostet. Das finde ich schon spannend und ich finde, das sollten wir auch machen, dass wir Weine probieren, die wirklich auch, ja, die man auch irgendwie, die Leute eben easy auch nachprobieren können und nicht jetzt nur bei uns zwingend die Pakete machen, was sie übrigens in dem Fall tun können, weil die vier Flaschen zusammen 79,90 kosten. Oh. Das finde ich ist ziemlich viel Südafrika, ziemlich viel Sonne Südafrikas, ja, im Winter Deutschland.
Ist eine schöne Reise irgendwie, muss man sagen.
Summer and Winter, so wollte ich eben mal nennen, aber egal.
Also, könnte man das Summer and Winter, wolltest du deine Band nennen?
Ja, aber ich habe...
Brauchst du noch einen Triangelspieler? Ja. Es klingt immer einfach, aber ich glaube, ich bin ein guter Trianglist. Ja?
Krass.
Ja, ich habe auch Zugposaune mal gelernt, weißt du?
Wow, das ist cool, weil dann der ist so der Erste, der in dieser Band Musikinstrument beherrscht.
Okay.
Ja. Ja. Ich habe auch so einen leichten Reed-Geschmack.
Reed?
Nein. Also möchte ich Spaß?
Ja.
Ja.
Wir müssen nochmal, das haben wir letztens nicht mal. Lieblingswein, finde ich heute, ist total schwierig. Würdet ihr auch jetzt, wenn, nehmen wir an, man lädt sich Leute ein zu einem südafrikanischen Abend, Themenabend, sehr beliebt, kann man schön hören. Würdet ihr das in der Reihenfolge trinken schon?
Ja, würde ich schon.
Oder könnte man den Decatter auch nochmal ganz zum Schluss? Also weiß, rot, rot, weiß?
Na, ich habe einen Kollegen, der mag eigentlich zuerst die Weißen, die Roten probieren und dann die Weißen.
Naja.
Ja, also ich nicht so gerne, aber das gibt es schon. Bei großen Proben verstehe ich, wir haben jetzt demnächst bei uns auch eine ganz große Probe, wo die auch mit den Roten anfangen und dann erst die Weißen machen, damit der Fokus geschärft ist noch auf die Weißen.
Was ist das für eine Probe?
Das sind ganz viele 2000er Bordeaux, aber eben auch die großen Rhone-Weine, die wir, die Lala. Das ist so eine Weinrunde mit Gerhard Retter, der auch schon mal bei uns zu Gast war. Genau. Und die kommen zu uns und es ist zwar jetzt indiskret, aber es wurscht, glaube ich, 14 Leute und 45 Flaschen vorbeigebracht, also.
Komm zu uns, man muss sagen, mit uns, da meinst du jetzt Michaela, Axel und mich nicht.
Stimmt.
Sie hat gesagt, stimmt. Komm zu mir.
Ja, aber ich finde, das ist immer...
Ist netter.
Ja, bescheidener.
Bescheidener. Sag mal, wie lange dauert es von, du hast jetzt irgendwo, bist jetzt im Nildelta unterwegs und trinkst einen Wein, den hast du das erste Mal im Glas und du sagst, wow, wie lange dauert es, bis dieser Wein bei euch im Shop erhältlich ist?
Coole Frage.
Meistens gar nicht so lang tatsächlich. Also da, wenn man irgendwo etwas entdeckt, was man gut findet und was ins Sortiment passt, dann geht das relativ schnell.
Und wie entscheidest du dann, wie du
orderst? Aber relativ, das ist ja auch relativ, ne?
Also ja, das sind Erfahrungswerte. Also wir kennen ja ungefähr, wie viele Flaschen wir verkaufen, in welchen Preisbereichen und in welchen Kategorien. Meistens ist es aber relativ wenig am Anfang und dann guckt man so ein bisschen, wie läuft das an, finden es die Kunden gut und dann kann man ein bisschen mehr nachbestellen.
Also man muss dem Wein auch eine Chance geben, natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja so viele tolle Weine, die man jetzt nicht so automatisch, die man nicht kennt. Die brauchen vielleicht auch ein bisschen Zeit, sich zu etablieren. Und manche Sachen, die finden dann auch nur solche Nerds, die halt dann auf Google suchen.
Aber ist das denn eine Frage von Monaten oder wie?
Ja, ein paar, ich würde so sagen, so 4 bis 5 Monate.
Okay.
Und wenn es dann so Spezialprojekte sind, wo wir wirklich eng mit den Winzern zusammenarbeiten und sagen, wir wollen Wein XY gerne machen, dann muss das immer so vor der Ernte schon an wirklich abgemacht sein, damit die Winzer dann genau wissen, wie viel jetzt von welchen Weinen sie für uns.
Du hast gerade gesagt, ihr kennt die Ranges, so ein Durchschnitt, was kostet so ein Durchschnittspreis, was kaufen die Leute? Weil wir haben gesagt, der Durchschnittspreis in Deutschland ist 3 Euro, aber das ist natürlich dann ein Supermarkt. Was ist bei Havesco?
Bei uns ist es über 8 Euro.
Das ist also schon mal fast 3-mal so viel.
Ja, das ist...
Nichts dabei gehabt für 8. Wobei ich finde es aber spannend, wenn wir sagen, mal schick mal eure 4 günstigsten Weine und die probieren wir dann auch mal. Finde ich auch...
Fände ich sehr spannend tatsächlich.
Wenn ich da zwischendurch mal... Aber wahrscheinlich hast du uns verdorben, Michael, über all die vielen Jahre.
Ich hoffe, wir haben ja auch tatsächlich Zuschriften, die das bestätigen von gerade Erich, einer unserer Hörer, hat das vor kurzem geschrieben, so ey, leider habt ihr Versaut. Dafür sind wir angetreten. Ja. Wir haben über den Schokoladenblock so geschmacklich gar nicht so viel gesagt, weil wir eigentlich der Meinung sind, oder der ist so balanciert, da ist nicht mehr das, mehr das, da ist eine Fische da.
Kirsche, ja, Kirsche ist da. Ist da.
Hast du noch was?
Nee, ich überlege nur, ich finde, er bleibt da schon ein bisschen länger haften, also er bleibt schon etwas länger am Gaumen, was immer ein Qualitätsmerkmal ist und ein Stück weit alter der Rebstöcke und vielleicht auch der Ausbau.
Er ist verräterisch, finde ich. Ich finde ihn überhaupt nicht alkoholisch. Also er wirkt nicht so schwer.
Also lustigerweise würde ich jetzt eigentlich sagen, wenn ihr das Paket probiert zu Hause, man kann ruhig eigentlich den Chocolate-Block zuerst probieren und danach den Spektakular, weil der einfach ein bisschen, nicht eindimensionaler, aber ein bisschen breiter, ein bisschen kraftvoller daherkommt, obwohl sie beide viel Alkohol haben und der auch günstiger ist. Aber wenn man beides trinkt,
Effekt fast leichter, der Chocolate-Block.
Ja, würde auch Sinn machen, quasi den teureren Wein vorher zu trinken, quasi wo man noch Herr seiner Sinne ist und dann eine Stufe runter zu gehen, weil ja.
Ich versuch's.
Du probierst es nochmal, genau, in der Reihenfolge. Yeah. Michaela, was ist denn quasi dein aktueller Lieblingsweißwein und dein aktueller Lieblingsrotwein? Wenn du zu mir kommst und ich will dir eine Freude machen, was müsste ich dir aufmachen?
Das ist eine schwere Frage. Also mich kann man immer mit Riesling begeistern.
Wir haben nicht gesagt, wenn du zu Lars kommst. Ich habe gesagt, wenn du zu mir kommst.
Aber warte, lass sie doch mal ausreden.
Ja. Ich finde ein guter Kabi damit. Okay. Ein guter Mosel-Kabi.
Ein nicht trockener.
Nicht trocken, ja. Ich bin ein großer Fan davon.
Ach krass, wirklich.
Ja.
Das ist sehr sympathisch.
damit kannst du mir immer eine Freude machen.
Okay.
Und bei Rot tendiere ich auch eher zu den etwas leichteren Rotweinen. Also ich trinke sehr, sehr gerne Pinot Noir oder ich mag auch Beaujolais wahnsinnig gern. Wirklich einen einzelnen Lieblingswein habe ich nicht.
Aber jetzt hast du es gehört, Michael, ne? Alle
Loben. Jetzt habe ich es gehört. Jetzt,
was bringst du?
Was bringst du?
Tisch. Einen roten, einen weißen.
Ja.
Was bringst du an den Tisch?
Ja, das, was ich mag, natürlich.
Ja, aber was jetzt genau? Das ist jetzt ja einmal umschrieben. Was genau bringen Sie denn her?
Was ich jetzt genau bringe? Ich bringe ihr vom Weingut von Otegrafen einen Bockstein-Kabinett aus dem Jahrgang 2021. Leider noch viel zu jung, wir wissen wir alle, aber nur 9,5 Alkohol und irre gute Säure, sah at its best und Michaela sagt, lade mich doch öfter ein. Genau. Und im Rotweinbereich bringe ich ihr Beaujolais, finde ich auch gut. Da hatten wir auch schon hier vor kurzem mal einen Fleury. Ja. Würde ich ihr einen Bouilly bringen. Den habe ich bei irgendeinem anderen Weinhändler gekauft aus in der Nähe von Köln, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Aber ich hatte den auch schon mal in einem unserer ersten Podcast-Folgen, wer das noch weiß, weil das war einer meiner absoluten Lieblings. Was ist der Plural von Beaujolais? Gibt's denn? Beaujolais?
Beaujolais.
Wie auch immer. Und den willst du auch mögen.
Jetzt, letzte Runde. Was sind eure Lieblingswein heute?
Ich sage jetzt Chocolate Block.
Ja, würde ich mich anschließen. Wir beide nicht, ne? Wir sind anders drauf. Wir sind nicht so weichgespült wie
die. Ihr seid nicht so die Massenträger. Ihr seid so die Individualisten.
Ja, ich wäre ja, also ich finde den Likutta schon ziemlich.
Geht mir auch
ziemlich
so.
Gut.
Ist auch die schönste Flasche, finde ich.
Ja. Ja, schön sind die ja alle, aber so hintereinander weg ist es schön und so, aber mit vier Leuten, diese vier Flaschen an einem Abend leer, ist schon dann nächsten Tag müde. Nö, muss nicht.
Ja, das ist, weiß ich nicht. Alles hintereinander wird man wahrscheinlich jetzt nicht trinken, aber weil wir haben noch gar nicht tatsächlich. Die sind ja aus dem Swartland, die beiden. Mhm. Ne? Das ist ja doch ein bisschen für die Südafrika-Leute, die demnächst hinfahren, das ist ja ein bisschen weiter weg von Kapstadt.
Ja, und da ist auch gar nicht so viel tatsächlich. Mhm. Das ist eher so Farmland.
Sehr karg.
Sehr karg. Da gibt es jetzt keine Touristenattraktionen, aber es ist trotzdem wunderschön dort. Also wenn man in Südafrika ist, lohnt es sich da mal durchzufahren zumindest.
Also ich bin mal vom Swartland nach Franschhoek gefahren, wo das andere Weingut ist. Und da fährt man auch der Küste entlang und habe da tatsächlich Wale gesehen.
Ja, das ist ganz toll.
Das dachte ich so, ey, irre.
Geil.
Das ist schon echt. 10 Stunden.
Es war eine schöne Reise nach Südafrika. Geht jetzt, die nächsten Wochen geht jetzt los, ne? Da kommen jetzt die ganzen, von denen wir jetzt 100 Mal schon gesprochen haben, Linda Zerwages und alle, sind jetzt am Start. Michael, wie sieht's da aus?
Wieso fragst du immer mich? Ich hatte das Gefühl, dass Michaela die nächsten 10 Wochen kommt.
Ich dachte, dass du das immer planst mit den Gästen.
Ja, ich versuche es zu planen, aber mit mäßigem Erfolg. Also wir sind dabei, aber das geht alles jetzt kurzfristig.
Okay.
Ja, aber wir haben so viele tolle Sachen in der Pipeline, wirklich. Und ich finde, heute war echt schon, ich meine, das ist ja wirklich ein Stück eine neue Tür, die für uns aufgeht.
Habt ihr denn griechische Weine überhaupt für Linda Zerwages? Habt ihr?
Wir haben griechische Weine, aber nicht von Linda Zerwages.
Linda Zerwages hat keinen eigenen Wein, aber Linda Zerwages hat gesagt, wenn sie herkommt, möchte sie natürlich griechische Weine probieren. Okay. Und damit das Vorurteil widerlegen, dass die griechische Weine, kann ich gar nicht aussprechen, griechische Weine, dass das griechische Weine, dass die
nicht so dolle sind.
Also wir haben ein Weingut im Sortiment aus Griechenland, leider nur eins momentan, okay, aus Kreta.
So, das sagt ja auch schon was, ne, Linda? Wenn dann sagen, Linda, was sagt uns das? Ist nur ein einziges, muss nicht sein. Ja, super, vielen Dank.
Ja,
Michaela, vielen Dank.
Sag mal, danke. Eine Frage, weil das wird uns wahrscheinlich noch beschäftigen. Ist Havesco eigentlich der größte Online-Versandhändler oder?
Ich würde sagen, ja.
Also sind wir. Der größte in Europa auch, oder?
Ich denke nicht, ich weiß gar nicht, ob wir der größte in ganz Europa sind. Nein, sind wir nicht.
Aber in Deutschland auf jeden Fall.
In Deutschland auf jeden Fall, aber nicht.
Und der einzige börsennotierte Unternehmen auch.
Nicht? Ja, okay, genau, wobei wir. Da
können wir Havesco-Aktien kaufen.
Ja.
Du kannst es machen, Axel.
Aber ich würde keine Kaufempfehlung geben.
Ich würde eher Wein kaufen.
Weil wenn das dann nach hinten losgeht, dann.
Ja, zuerst die Aktien kaufen und dann ganz viel Wein.
Ja, genau. Wenn wir an unseren Podcast glauben, dann müssen wir jetzt alle Havesco-Aktien.
Havesco?
Okay, aber ich habe auch noch eine letzte Frage. Oh, habt ihr uns quasi, jetzt werdet ihr 60 Jahre alt in dem Jahr, habt ihr euch selber uns geschenkt quasi? Habt ihr gesagt, wir finden die 4 Flaschen? Also wir schenken uns selber die 4 Flaschen.
Hoffentlich gibt es noch ein anderes
Geschenk. Michi würde aus der Torte springen, heißt das.
Es wird noch ganz viele Geschenke geben. Also wir haben ein paar sehr, sehr coole Projekte noch im Line-Up
Aber so ein bisschen kannst du, bestätigst du das doch mal jetzt.
Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also ihr müsst euch überraschen lassen und dann hier verkosten.
Da passiert was Neues. Also, spannend. Nein.
Doch.
Wann werdet ihr weg?
2024, also, ja. Und das genaue Datum, wenn ich mich richtig erinnere, ist der 19. Juni.
So. Und wir gegründet. Da bereitet Axel was vor.
Ja, ich koche was Schönes.
bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche.
Aufs
Dank.
Aufs Leben.
Ein Podcast von Funke.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.